D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit heute gilt, Deutschlands Freiheit wird auch im Irak verteidigt.
Die Folgen, da sind wir gemeinsam sicher, wären verheerend.
Wenn wir uns nicht einmischen, dann breitet sich nämlich die Terrormiliz Islamischer Staat weiter aus. Das denkt zumindest der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Jetzt ist die Entscheidung also gefallen. Die deutsche Bundesregierung will tatsächlich Waffen in den Nordirak liefern. Das ist, das muss man so sagen, eine neue Qualität. Deutschland, also wir, mischen uns in einen laufenden Konflikt ein. Direkt. Waffen in den Nordirak. Militärische Hilfsgüter. So heißt heute Abend die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger. Ich habe den Konflikt die vergangenen Tage verfolgt, viel gelesen, heute auch viel mit Leuten gesprochen, was wir auch in den kommenden 2 Stunden tun werden. Unter anderem mit dem Bürgermeister von Erbil in Kurdistan. Und ehrlich gesagt, ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob die Entscheidung der deutschen Regierung eine gute ist.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Am Mittwochabend haben wir genannt Waffen in den Nordirak, militärische Hilfsgüter. Sie haben in den vergangenen Monaten den Norden Iraks in ein Schlachtfeld tatsächlich verwandelt. Die Terrorgruppe Islamischer Staat. Und die Hoffnung der Welt liegt nun auf den Kämpfern der autonomen Region Kurdistan. Das sind die Peschmerga. Die beschützen nämlich unter anderem Kurdistan im Norden Iraks. Die Regierung Kurdistans sitzt in Erbil. Und dort bin ich jetzt hoffentlich telefonisch mit dem Bürgermeister von Erbil verbunden, Nihat Şaim Koca. Hallo, Herr Koca.
Guten Abend.
Sie haben lange in Deutschland gelebt und sprechen deshalb auch gut Deutsch. Das kommt uns heute Abend sehr entgegen. Die Entscheidung der Bundesregierung, jetzt tatsächlich Waffen zu liefern, ist die gut oder schlecht für Sie?
Es war eine gute Entscheidung, denn wir parallel zu humanitärer Hilfe brauchen wir auch militärische Hilfe, um dieser Region erstmal die Menschen und die Freiheit, Demokratie in dieser Region zu schützen. Und in erster Reihe natürlich kommt auch der Schutz dieser Flüchtlinge, die wir zurzeit durch diese ISIS-Terroristen haben. Wir haben mittlerweile 1,7 Millionen Flüchtlinge in Kurdistan, haben Zuflucht gesucht. Mhm. Und deswegen ist diese Waffen sehr, sehr dringend benötigt, um diese Freiheit zu schützen.
Sie haben gerade schon gesagt, es sind sehr viele Flüchtlinge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war zumindest in Deutschland in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder auch die Rede davon, dass die ISIS sozusagen an das autonome Gebiet von Kurdistan herankommt. Wie ist die Situation jetzt gerade bei Ihnen?
Die Situation ist folgendes. ISIS sind durch die Bombardierung der amerikanischen Luftwaffe und durch unsere Peschmergas zurückgedrängt worden in vielen Gebieten. Aber das heißt nicht, dass wir keine Waffen brauchen, denn die ISIS-Terroristen haben moderne Waffen von irakischem Militär erbeutet und das sind sehr hochmoderne Waffen, amerikanische Waffen. Deswegen, wir können nicht, wenn es so weit geht, mit alten russischen Waffen, die seit 30 Jahren wir haben, ISIS bekämpfen. Deswegen unser Appell an deutsche Regierung, an den deutschen Bundestag und deutsche Volk, uns nicht im Stich lassen. Und das ist dieser Appell ist sehr, sehr ernst.
Jetzt ist Erbil ja relativ, ich sage es einfach mal, mittig im autonomen Gebiet von Kurdistan. Wie nah sind denn oder ist die ISIS oder die IS an der Grenze zu Kurdistan herangekommen mittlerweile?
Also die sind jetzt, wie gesagt, zurückgedrängt worden. Die sind jetzt in manchen Gebieten über 100 Kilometer von uns entfernt. Wir haben jetzt diese Grenze gesichert. Aber das heißt lange nicht, dass das ISIS geschwächt worden. Wir verteidigen jetzt diese Linien durch die Bombardierung der amerikanischen Truppen oder Flugzeuge. Daher für die zukünftige Verteidigung brauchen wir dringend diese Waffenlieferungen oder Waffenhilfe, militärische Hilfe.
Die Vereinten Nationen haben jetzt heute Morgen die Hilfslieferungen begonnen. Unter anderem geht es da auch um Decken für die Flüchtlinge und Alltagsdinge. Und ab Samstag ist ja dann die Luftbrücke aus Jordanien geplant. Ist das tatsächlich was, was Ihnen auch momentan hilft? Bei uns zum Beispiel in den deutschen Medien ist noch von 1,2 Millionen Flüchtlingen die Rede. Sie sagen jetzt gerade 1,7 Millionen. Das hört sich schon danach an, als ob die Situation relativ dramatisch wäre.
Die Flüchtlinge, also heute zum Beispiel, Heute habe ich eine neue Zahl bekommen, dass allein in unseren Gebieten fast 20.000 neue Familien sind nach Kurdistan gekommen. Denn aus Mosul gibt es auch viele Christen. Die meisten sind Christen, die jetzt bei uns angekommen sind. Die Leute haben noch kein Vertrauen, dort zu leben, wo sie waren. Die Kämpfe im Süd unserer Grenze läuft immer noch. Deswegen diese humanitäre Hilfe ist dringend und es läuft zurzeit amerikanische, deutsche, zum Beispiel, ich habe auch Kontakt mit einer deutschen Hilfsorganisation aufgenommen, die Luftbrücke ohne Grenze, glaube ich. Mhm. Die liefern uns auch in den nächsten 2 Wochen auch humanitäre Hilfe. Deswegen diese humanitäre Hilfe, die zurzeit angekommen ist, hilfreich, aber wir benötigen weitere humanitäre Hilfe.
Jetzt sind es ja 2 Dinge. Auf der einen Seite eben die humanitäre Hilfe, jetzt kommen Waffen dazu. Würden Sie so weit gehen und sagen, Sie würden auch fremde Truppen bei Ihnen ins Land lassen?
Nein, also fremde Truppen brauchen wir nicht. Wir haben genug Leute, uns zu verteidigen, aber was wir brauchen, wie gesagt, moderne Waffen. Wir haben genug Leute, genug Soldaten, Peschmerga, die bereit sind, dieses Gebiet und diese Region zu schützen. Das Einzige, was wir brauchen, ist diese moderne Waffen, weil ISIS hat hochentwickelte moderne Waffen.
Keine fremden Truppen im Land, dafür humanitäre Hilfsgüter und moderne Waffen. Die will die Bundesregierung jetzt tatsächlich in den Norden Iraks liefern. Das war der Bürgermeister von Erbil in Kurdistan, Nihat Saim Khoja. Vielen Dank für das Gespräch. D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Eigentlich ist das durch die deutschen Rüstungsexportrichtlinien verboten. Waffenlieferungen in einen laufenden Konflikt. Es gibt einen Ausnahmetatbestand und bislang gab es auch nur eine Ausnahme. Das waren immer die Rüstungslieferungen an Israel. Für das Existenzrecht fühlen wir Deutschen uns nach dem Holocaust eben besonders verpflichtet. Nun gibt es Waffen in den Nordirak. Das wurde heute nach der Kabinettssitzung der Bundesregierung bekannt. Die Radiowissen-Reporterin Christina Kiauka. Warum hat sich die Regierung jetzt schlussendlich heute dann für diesen Schritt dann doch entschieden?
Ja, Grund dafür ist der schnelle Vormarsch der IS-Terroristen und ihrer barbarischen Methoden. Das war ausschlaggebend für den Entscheid. So hat es zumindest Bundesaußenminister Steinmeier heute Mittag nach dieser Kabinettssitzung erklärt. Die Menschen in der Region seien existenziell bedroht. Er befürchte einen Flächenbrand in der Region und das dürfe die Europäer und damit auch Deutschland nicht gleichgültig lassen. Ein Schritt in dieser Lage ist die humanitäre Nothilfe, die ja schon angelaufen ist.
Wir können uns darüber hinaus vorstellen, auch weitere militärische Ausrüstungshilfe zu leisten. Dazu kann auch Bewaffnung gehören. Großbritannien, Italien, Frankreich haben entschieden, solche Güter zu liefern. Wir sind bereit, das auch zu tun und werden uns dazu natürlich auf das Engste mit unseren europäischen internationalen Partnern abstimmen. Alle diese Güter, meine Damen und Herren, dienen dem Ziel, die kurdischen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, sich den Angriffen der ISIS zur Wehr zu setzen.
Christina, kann man jetzt schon sagen, über welche Waffen wir da genau sprechen?
Nein, ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Zu den Waffen hat sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen kurz nach Steinmeier geäußert. Fest steht da erstmal, dass die Bundeswehr in den nächsten Tagen Schutzausrüstung, Sprengstoffdetektoren, Notstromaggregate und Nachtsichtgeräte in die Region fliegt.
Wir sind aber auch im Grundsatz bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten Waffen und Munition den Kämpfern im Nordirak zur Verfügung zu stellen, die sich ISIS entgegenstellen. Wir treten im Augenblick in eine Phase der Faktensammlung ein, nämlich was zweckmäßig ist, was handhabbar ist, was wird gebraucht, was können wir zur Verfügung stellen.
Welche Waffen da passen, das soll in den nächsten Tagen geprüft werden. Auch welche Waffen dann speziell von Deutschland und welche von anderen Ländern besser geliefert werden sollen.
Ich kann mir vorstellen, bei so einer Entscheidung gab es nicht nur Applaus, wenn man jetzt sagt, man schickt Waffen in den Nordirak.
Nein, überhaupt nicht. Oppositionspolitiker, aber auch zum Beispiel der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner, die haben sich gegen die Lieferung von Waffen ausgesprochen. Was viele stört, ist, dass diese wichtige Entscheidung auch nicht vom Parlament, vom Bundestag getroffen wurde, sondern von einem Fünfergremium. Das bestand aus dem Außenminister, der Verteidigungsministerin und auch von Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Gabriel und zum Schluss Bundesfinanzminister Schäuble. Dass der Bundestag an dem Entscheid hätte beteiligt werden sollen, das hat zuvor zum Beispiel Entwicklungsminister Müller gefordert.
Du hast gerade den SPD-Bundesvorsitzenden Stegner erwähnt. Was sagt er? Warum ist er gegen die Waffenexporte?
Stegner warnt vor Waffenlieferungen. Er sagt, dass die Waffenexporte dazu führen können, dass mit dem, was man heute liefert, morgen Menschen umbringen könnte. Das hat er heute im Deutschlandfunk dazu gesagt.
Ich glaube, dass die Rolle, die Deutschland spielen kann, eine andere ist, das tut übrigens Frank-Walter Steinmeier in den ganzen Krisenregionen der Welt, wirklich vorbildlich, sich darum zu kümmern, dass man dazu kommt, dass Konflikte entschärft werden. Aber zu sagen, jetzt sollen die Deutschen eben auch Waffen liefern und sollen da weniger restriktiv sein, das heißt ja auf gut Deutsch, wir liefern jetzt Waffen in Spannungsgebiete und in Diktaturen, das ist ja das, um was es geht. Das ist, glaube ich, falsch. Und ein Teil der Entwicklung im Nordirak hängt ja auch mit vormaligen Waffenlieferungen zusammen.
Die deutsche Regierung will Waffen in den Nordirak liefern. Das ist heute Mittag bekannt geworden. Militärische Hilfsgüter, die D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Jetzt hat die deutsche Bundesregierung tatsächlich signalisiert, wir werden Waffen liefern in den Nordirak. Das Ziel ist, die Kurden zu mobilisieren bzw. auszustatten mit Waffen gegen die ISIS oder die IS-Kämpfer. Möglicherweise wurde der Druck auch nochmal durch das Propagandavideo der IS erhöht. Vor laufender Kamera haben sie wohl den amerikanischen Journalisten James Foley enthauptet. Jan Grebe arbeitet am International Center for Conversion in Bonn und beschäftigt sich unter anderem mit der Kontrolle von Waffenexporten. Ist jetzt im Studio. Hallo, Herr Grebe.
Guten Abend.
Außerdem ist Dr. Matthias Burchardt da vom Institut für Bildungsphilosophie hier an der Uni in Köln. Hallo, Herr Burchardt.
Guten Abend.
Ich würde gerne von Ihnen beiden mal wissen, mit Herrn Grebe, vielleicht fange ich mit Ihnen an. Ist das jetzt eine gute oder ist das eine schlechte Entscheidung der deutschen Bundesregierung? Oder ist die Frage Mist?
Ja, die Frage ist schon problematisch. Es ist zumindest eine nachvollziehbare Entscheidung angesichts der Diskussion, die wir in den letzten Tagen auch intensiv geführt haben. Aus sicherheitspolitischen Überlegungen heraus ist diese Entscheidung nachvollziehbar. Es macht durchaus Sinn, dort auch Waffen zu schicken. Aber es ist sozusagen die Probleme, die damit verbunden sind, sind auch intensiv diskutiert worden. Und scheinbar ist sich die Bundesregierung auch des Risikos bewusst, in was für eine Situation man dort eben Waffen reinliefert, also in einen aktiven Konflikt reinliefert. Und zu wissen, dass man nicht genau kontrollieren kann, in wessen Händen denn am Ende vielleicht auch die Waffen gelangen. Und da ist meines Erachtens eine vernünftige Abwägung geschehen in den letzten Tagen. Es ist immer problematisch, in einen aktiven Konflikt Waffen zu liefern. Aber die Bilder und auch die Eindrücke, die man gewonnen hat aus der Region, machen es zumindest aus sicherheitspolitischen Gründen nachvollziehbar.
Wie ist das mit Ihnen, Herr Burchardt? Würden Sie das ähnlich einschätzen?
Ich komme zu einer etwas anderen Einschätzung. Ich bin tatsächlich erschüttert darüber, weil ich diesen Vorgang auch einbetten würde in eine längere Geschichte der Militarisierung der deutschen Außenpolitik und würde auch neben der außenpolitischen Konsequenz, über die man diskutieren muss, sicherheitspolitisch auch die innenpolitische Konsequenz diskutieren wollen.
Was meinen Sie damit?
Mal danach zu fragen, was bedeutet das im Schritt einer Diskussion etwa über einen erweiterten Sicherheitsbegriff bezüglich der Rolle der Bundeswehr, über die Rhetorik, die Bundeswehr soll Arbeitgeber werden, Deutschland soll Waffen exportieren. Ist Waffen exportieren überhaupt in Ordnung? Also wir tun jetzt so, als wäre nur das Krisengebiet das Problem. Mhm. Hier ist vieles passiert und auch die deutsche Propaganda oder die westliche Propaganda hat uns ja ein Bild gezeichnet, was das jetzt als unausweichlich erscheinen lässt. Mhm. Und man fragt sich, ist das vielleicht so wie mit den Brotkästen damals, als es darum ging, in den Irak einzumarschieren, als man Kuwait angegriffen hätte und sich rausstellte, ja, wir sind im Grunde auch unter Druck gesetzt worden, um was zu tun, was letztendlich ein Tabubruch ist, den ja auch Frau von der Leyen gefordert hat. Wir müssen Tabus brechen und das erschüttert mich im Moment und ich finde die Debatte, die ist möglicherweise differenziert geführt worden in der Regierung. Sie ist meines Erachtens aber nicht hinreichend differenziert geführt worden in der Öffentlichkeit. Die Medien bemühen sich um Differenzierung, also Deutschlandradio Wissen nehme ich da mal bewusst aus. Ansonsten haben wir aber ganz viel, auch was ich als Kriegspropaganda bezeichnen würde, in den letzten Tagen hören müssen, sodass mich dieser Tag mit großer Sorge erfüllt.
Das heißt, kritisieren Sie vor allen Dingen, dass Ihnen so ein bisschen die Informationsgrundlage nicht breit genug ist? Das heißt ja trotzdem, Sie könnten zu einer ähnlichen Entscheidung kommen. Also wenn die Debatte gut geführt wäre, könnten Sie sich dann vorstellen, trotzdem diese Entscheidung auch positiv zu bewerten oder sagen Sie beides? Also sowohl die Debatte ist nicht gut geführt worden, als auch die Entscheidung ist Mist.
Beides tatsächlich. Mhm. Darüber müssen wir vielleicht nochmal gleich ganz grundsätzlich sprechen. Ich bin ja hier eingeladen worden, um über moralische Dilemmata zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, das ist gar keins, wovon wir sprechen, sondern es ist eine konstruierte Situation, die uns auf zwei Handlungsalternativen festlegt und vieles ausblendet, was es noch gegeben hätte. Die Geschichte des Konflikts wird ausgeblendet. Darüber müssen wir gleich vielleicht auch nochmal sprechen. Sodass ich das Gefühl habe, dass hier eine Situation sehr einfach dargestellt wird, die hochkomplex ist. Wir haben eine Emotionalisierung des Konflikts, also die bösen anderen, die guten sind wir. Wir haben eine Personalisierung, wir haben viel Dramatisierung, Emotionalisierung und all das tut eigentlich einer besonderen Debatte nicht gut, die doch grundsätzlich eingreift in eine Grunddoktrin der deutschen Außenpolitik und Sicherheitspolitik.
Mhm. Wie ist das mit Ihnen, Herr Grebe? Können Sie die Argumente nachvollziehen oder sagen Sie auch, weil ich habe mich das heute auch gefragt, ich lese dann den ganzen Tag über Agenturen und für mich sind das ja auch Sekundärquellen als Journalist. Und versuche mich darauf vorzubereiten. Und letztendlich fragt man sich da mal, was würde man selbst entscheiden? Wenn man aber nichts entscheidet, geht es da ja auch nicht weiter. Also würden Sie das einschätzen?
Ja, ich glaube, wir müssen hier schon unterscheiden zwischen kurzfristigen Möglichkeiten, auch eben was zu tun und langfristigen Beseitigung von strukturellen Ursachen. Da gebe ich Herrn Borchardt recht, ist sozusagen, Waffen dürfen niemals das primäre Instrument sein, um Konflikte zu lösen. Aber angesichts der Dramatik sozusagen, in der sich der Nordirak befindet und in welchem Leid die Menschen ausgesetzt sind, ist das zumindest ein Instrument, über das man nachdenken sollte. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Die Diskussion hatte insofern auch was Positives, weil sie endlich öffentlich sicherheitspolitisch geführt wurde. Wir haben grundsätzlich das Problem bei Rüstungsexporten, dass sie im Geheimen entschieden werden und dass es niemals sozusagen Abwägungsprozesse in der Öffentlichkeit gibt. Also von daher sind wir hier eigentlich in der Diskussion der Öffentlichkeit schon einen Schritt weiter und es zeigt eben auch, mit welchen Problematiken wir es zu tun haben. Wir wissen nicht genau, wer denn letztlich der Empfänger der Waffen sein soll. Es zeigt auch, dass die Bundesregierung hier offenbar einen Schritt weiter gehen will und nicht nur staatliche Akteure beliefern will. Und es zeigt eben, dass man sich auch stärker damit auseinandersetzen muss, wie kann man denn eigentlich den Verbleib von Waffen auch in den Händen sicherstellen, in die sie geliefert werden. Und all diese Themen sind schon andiskutiert worden, aber hier gebe ich recht, wir müssen das intensiver diskutieren. Das entbindet uns aber nicht von der Notwendigkeit, auch sozusagen zu gucken, was wir in dem jetzigen Moment machen können.
Es gibt erstmal kein Dilemma, das habe ich mir auf den Zettel geschrieben. Und wir müssen mal schauen, wie werden eigentlich deutsche Waffen ins Ausland geliefert. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz, sicher ist erstmal, es soll Waffen in den Nordirak geben. Das Schwierige an der Debatte rund um die Waffen in den Nordirak ist ja, es mischen sich aus meiner Perspektive so ein bisschen die Kategorien. Also natürlich geht es darum, Menschen zu helfen, auch Leid zu verringern. Da muss ich persönlich sagen, nehme ich das auch deutschen Politikern ab, dass es ihnen darum geht. Aber das ist eben auch ein Geschäft. Wenn ich richtig informiert bin, ist Deutschland immer noch die Nummer 3 beim Waffenexport weltweit. Jan Grebe arbeitet am International Center for Conversation machen wir jetzt auch in Bonn. Sie beschäftigen sich unter anderem mit Waffenexporten. Herr Grebe, sagen Sie mal eine Größenordnung. Umsatz im Jahr für die deutsche Waffenindustrie, geht das? Kann man das sagen?
Ja, die deutschen Rüstungsexporte belaufen sich ungefähr auf gute 8,5 Milliarden im Jahr. Das ist ein Anteil am Außenhandel, der liegt ungefähr bei 1%. Davon Kriegswaffen ist ein marginaler Anteil, nämlich ungefähr 0,1%. Also gesamtwirtschaftlich oder volkswirtschaftlich gesehen sind Rüstungsexporte sehr, sehr klein im Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen. Das heißt, das kann eigentlich am Ende nicht die Triebfeder sein, warum Rüstungsexporte genehmigt werden.
Wo liefern wir in Anführungszeichen die Deutschen denn eigentlich Waffen hin?
Immer noch ist es so, dass die EU-Mitgliedstaaten und auch die Verbündeten in der NATO schon große Abnehmer sind. Da geht ein Großteil der Rüstungsgüter hin. Wir haben aber den Trend in den letzten gut 3 bis 4 Jahren, dass die Staaten gerade im Nahen Mittleren Osten zu den großen Abnehmern deutscher Rüstungsgüter werden, allen voran Saudi-Arabien und jetzt vor kurzem wie so ein Land wie Katar, das ein großes Panzergeschäft abgeschlossen haben. Also da sieht schon sehr stark die Tendenz, dass eben Staaten im Nahen Mittleren Osten, aber auch in Nordafrika zu den großen Abnehmern gehört. Man hat aber dann auch so in Anführungsstrichen wie ein Inselstaat Indonesien, wo Panzer hingeliefert werden, oder auch ein Stadtstaat wie Singapur, das über 100 Leopard-Kampfpanzer in Deutschland gekauft haben. Also es ist breit gefächert, aber man kann sagen, die Tendenz geht in den letzten Jahren sehr deutlich nach Nordafrika oder nach Mittleren Osten.
Hat das vor allen Dingen was dann letztendlich damit zu tun, wo das Geld auch herkommt? Also oder gibt es ein anderes Muster?
Na, es ist so, man muss sich vor Augen halten, dass die Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union geschrumpft sind in den letzten Jahren. Die nationalen Streitkräfte sind nicht nicht mehr die großen Abnehmer für deutsche Rüstungsunternehmen wie in den vergangenen Jahren. Das heißt, die Rüstungsunternehmen suchen sich andere Absatzmärkte. Und die liegen nun mal da in den Regionen, wo zahlungskräftige und zahlungswillige Staaten sind. Und das sind oft dann die Ölmilliarden, die diese Staaten dann verdient haben. Und die sind bereit, in ihre Sicherheit eben massiv zu investieren. Und da reden wir nicht über ein Geschäft von 100 Millionen wie jetzt nach Russland, sondern da reden wir über fast zweistellige Milliardenbeträge, die dann investiert werden in Rüstungsbeschaffung. Und da diese Absatzmärkte versuchen sich auch eben deutsche Unternehmen zu erobern.
Jetzt haben wir heute, das hat die Kollegin vorhin auch gesagt, also das sagt auch die deutsche Politik, sie wollen nicht so richtig sagen, was sie jetzt letztendlich liefern. Jetzt kennen Sie sich ein bisschen auch damit aus. Können Sie eine begründete Vermutung anstellen, was wahrscheinlich runtergeht? Also ich habe sowas wie Panzerabwehrraketen Milan, waren wir in den letzten Tagen im Gespräch. Geht es um sowas?
Mit Sicherheit. Panzerabwehrraketen ist sicherlich das oder die Waffe, die am ehesten gebraucht wird. Wenn die Medienberichte zutreffen, hat die IS-Miliz ja überwiegend auch gepanzerte Fahrzeuge erobert aus den irakischen Beständen. Das heißt, um diese zu bekämpfen, bräuchte man Panzerabwehrraketen oder panzerbrechende Raketen. Da wäre sowas wie die Milan einsatzfähig. Man muss aber natürlich auch über Munition, wie wir gehört haben, nachdenken. Aber jenseits dessen wäre sicherlich geholfen der kurdischen Armee, wenn man auch Kommunikationsausrüstung liefert und vor allem auch Sanitätsmaterial. Also wir haben eine sozusagen Versorgungslage, die eigentlich die kurdische Armee oder die kurdischen Milizen nicht in die optimale Situation versetzt. Das heißt, jenseits von Waffen könnte man über auch solche Rüstungsgüter nachdenken.
Was mich jetzt tatsächlich gewundert hat, wir haben das im vergangenen Jahr, glaube ich, mit Syrien in Deutschland groß debattiert, die Frage, wie ist so ein Entscheidungsweg eigentlich? Jetzt geht ein Bundeskabinett oder ein Teil des Bundeskabinettes, muss man ja sagen, her, entscheidet das vorbei am Bundestag. Das ist ja nicht der normale Weg.
Das ist der normale Weg. Die Rüstungsexporte fallen in den Kernbereich der Exekutiven, also der Regierung. Die Regierung entscheidet gemäß, wie es im Grundgesetz steht, über die Ausfuhr von Kriegswaffen oder auch von Rüstungsgütern. Hier ist das Bundeswirtschaftsministerium federführend verantwortlich, wobei in solchen Fällen eben auch im Idealfall das gesamte Kabinett entscheidet, in der Regel eben die Mitglieder des Bundessicherheitsrates, wozu auch eben die Verteidigungsministerin, Außen- und Bundeswirtschaftsminister gehören. Aber es fällt explizit in den Kernbereich der Exekutiven. Das Parlament hat hier allenfalls eine Rolle wenn man wohlwollend ist, des Kontrolleurs. So wie es im Moment aber ist, ist es eher sozusagen auf dem Abstellgleis und guckt zu. Die Kontrollfunktionen sind da doch eher marginal.
Es ist, glaube ich, so, dass es einfach mitgeteilt wird und dann wird es irgendwann auch veröffentlicht, oder nicht?
Genau, die Bundesregierung hat dieses Jahr die Berichtspraxis ein wenig geändert. Immerhin bekommen wir jetzt vor der Sommerpause den jährlichen Rüstungsexportbericht vorgelegt. Es ist auch so, dass eben abschließende Genehmigungsentscheidungen im Bundessicherheitsrat dem Parlament mitgeteilt werden sollen. Aber wir haben nicht die Situation, wie es teilweise in anderen europäischen Ländern der Fall ist, dass das Parlament auch explizit in Entscheidungen eingreifen kann oder auch, dass Entscheidungen dann im Nachhinein nochmal ausführlich diskutiert werden. Also hier ist noch viel Raum, um eben die parlamentarische Kontrolle wirklich zu verbessern, damit die Bundesregierung auch an ihre eigenen gesetzten Kriterien sich halten muss.
Das heißt, da höre ich auch raus, Sie würden auch sagen, der Bundestag sollte mit einbezogen werden. Man könnte ja auch sagen, naja, jetzt so eine mühselige Debatte im Parlament, das dauert, das lässt uns nicht handlungsfähig sein. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also man muss sehen, in Deutschland werden ungefähr 17.000 Anträge für Rüstungsexporte jedes Jahr genehmigt. Das heißt, man kann nicht den Bundestag in alle Einzelfälle mit einbeziehen, sondern es geht eher darum, Mechanismen zu schaffen, wie man auch den Bundestag in Grundsatzentscheidungen für Rüstungsexporte einbinden kann. Sei es zum Beispiel die Frage, ob man Kriegswaffen in Drittstaaten liefert, also Staaten außerhalb der EU oder der NATO. Und man kann natürlich auch überlegen, ob bestimmte Ländergruppen oder über bestimmte Waffen eben, dass der Bundestag dort mitdiskutiert. Aber ich halte es für den falschen Weg, dem Bundestag auch Mitentscheidungsrechte zu geben. Hier muss schon die Trennung klar sein. Die Exekutive oder die Regierung entscheidet, sie trägt die Verantwortung und das Parlament soll kontrollieren.
Das sagt Jan Grebe, arbeitet am International Center for Conversion in Bonn. Ist heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, die wir genannt haben, Waffen in den Nordirak aus aktuellem Anlass, militärische Hilfsgüter. Kritik ist immer einfach. Die Entscheidung der Bundesregierung zum Beispiel, Waffen in den Nordirak zu schicken, ist schlecht. In einen direkten Konflikt eingreifen. Aber nichts tun, ist das die Alternative oder ist das auch schlecht? Was würdet ihr denn machen, wenn ihr es entscheiden müsstet? Wie kann man da überhaupt eine gute Grundlage für eine Entscheidung finden? Waffen in den Nordirak, militärische Hilfsgüter, so heißt heute Abend die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger und beneide niemanden, der diese Entscheidung treffen muss. Waffen in den Nordirak, militärische Hilfsgüter, so heißt heute Abend die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. In den vergangenen Tagen habe ich immer gedacht, ich möchte jetzt nicht unbedingt in der Haut eines Bundestagsabgeordneten, vielleicht sogar Kabinettsmitglied stecken, aus verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen, um im Zweifel dann darüber entscheiden zu müssen, ob ich meine Hand hebe, wenn ich tatsächlich abstimmen muss oder auch einfach Ja zu sagen, ob Waffen geliefert werden. Nun ist klar, die Bundesregierung hat es am Parlament vorbei entschieden, wie es auch der normale Weg ist. Christine Buchholz ist Bundestagsabgeordnete von den Linken. Und hätte gewusst, sie hätte sich gegen die Waffenlieferungen entschieden. Stattdessen fordert sie so viel humanitäre Hilfe, wie es nur irgend geht. Und mit ihr bin ich jetzt in Berlin verbunden. Hallo, Frau Buchholz.
Hallo, schönen guten Abend.
Frau Buchholz, woher kommt bei Ihnen diese Haltung? Wie begründen Sie die?
Ja, mein wichtigstes Argument ist, dass letztendlich Waffenexporte immer ein Geschäft mit dem Tod sind, es nicht zu garantieren ist, wo diese Waffen letztendlich landen. Und wenn wir überhaupt die Politik der Bundesregierung oder der Bundesrepublik ändern wollen, nämlich Waffen nicht nur an Partnerstaaten, sondern auch in Krisenregionen zu exportieren, dann ist es wichtig, wirklich ganz klare gesetzliche Grundlage zu haben. Dann heißt es auch in einem konkreten Fall zu sagen, nein, keine Rüstungsexporte, keine Waffenexporte in Krisengebiete.
Das heißt, da steckt bei Ihnen auch eine Grundüberzeugung erstmal dahinter.
Die steckt bei mir dahinter, auf jeden Fall, weil ich überzeugt davon bin, dass wir tatsächlich die Ursachen und die Vorgeschichten uns angucken müssen, um zukünftige Katastrophen wie die jetzt im Nordirak verhindern zu können. Und ich glaube auch, dass es bei der Bundesregierung nicht nur um die aktuelle Situation und die Zuspitzung im Nordirak geht, sondern auch um eine Grundsatzfrage. Frau von der Leyen hat heute in der Zeit gesagt, wichtiger als die Frage, ob und welche Waffen wir am Ende liefern, ist die Bereitschaft, Tabus beiseite zu legen und offen zu diskutieren. An der Stelle sind wir gerade. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch neben der verständlichen Empörung und Entsetzen über das, was im Nordirak passiert, auch ein Stück weit einen kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, wohin will eigentlich die Bundesregierung uns gerade bringen?
Ich habe mich vor allen Dingen in den vergangenen Tagen immer gefragt, weil ich selbst versucht habe, eben als Journalist an Informationen dran zu kommen, was ja sehr schwierig ist. Wie schaffen Sie es, über so einen Konflikt auch die Informationen zu bekommen, die Sie haben möchten? Also Sie werden ja neben der Grundüberzeugung, die Sie haben, auch offene Fragen für diesen Konflikt speziell haben. Wie kommen Sie da an Informationen dran?
Ja, also auf jeden Fall. Also das Erste ist, dass wir versuchen, also ich mit meinen Mitarbeitern, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion und Partnern, die wir zum Beispiel in der Friedensbewegung haben, ist zu gucken, was sind Perspektiven von Menschen vor Ort. Ich meine, die sind auch immer unterschiedlich. Das ist natürlich klar. Es gibt auch dort Regierungen, es gibt dort auch Gegenkräfte. Und von daher haben wir zum Beispiel auch sehr geguckt, was sagen Menschen in den kurdischen Gebieten. Das sind einerseits, haben wir natürlich auch, wissen wir, was die die Regierung der autonomen Region im Nordirak, kurdischen Region im Nordirak sagt. Wir wissen aber auch Stimmen von anderen kurdischen Organisationen und Verbänden, die sagen, unser Hauptproblem, und da müsst ihr Druck machen, ist tatsächlich die humanitäre Hilfe. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Da haben wir Kontakte. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen von uns, die vor Ort sind. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich immer versuchen müssen, nachzuhaken. Also die Briefings der Bundesregierung geben oft nicht mehr Preis, als was man anderswo auch nachlesen kann. Und ich will das an einem Beispiel vielleicht deutlich machen.
Gerne.
Vorhin hat eine Korrespondentin aus Berlin, glaube ich, war das auch in der Sendung gesagt, heute hätte halt Frau von der Leyen und Herr Steinmeier gesagt, naja, nun sollen auch Waffen geliefert werden. Da ging es um Handwaffen. Ich war heute in einer Information der Verteidigungsausschuss-Obleute und da wurde es auch sehr allgemein gesagt und da habe ich halt nachgefragt und da hat dann der entsprechende General dann gesagt, es geht halt auch nicht nur um Handwaffen, es geht auch um panzerbrechende Lenkwaffen. Das sind Dinge, die erfährt man nur, wenn man tatsächlich nachhakt und da gibt es natürlich ein ganz großes Problem. Es gibt Dinge, über die davon gar nicht sprechen, weil alles natürlich eigentlich der Geheimhaltung unterliegt. Und das ist ein Beispiel, wo man tatsächlich versuchen muss, verschiedene Wege dann das trotzdem an die Öffentlichkeit zu bringen.
Das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was der Experte bei uns hier im Studio vorhin gesagt hat, was die panzerbrechenden Waffen angeht. Wären Sie denn gerne in der Situation, darüber als Abgeordnete des Parlaments entscheiden zu dürfen? Also würden Sie gerne mit darüber entscheiden? Das ist ja keine leichte Entscheidung.
Also das eine ist, die Frage ist, ob es tatsächlich, das hat, glaube ich, auch der Jan Grebe vorhin gesagt, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit ist es ein Problem, eine Entscheidung, die Entscheidungsmöglichkeit zu haben. Natürlich wollen wir möglichst viel entscheiden. Was mir allerdings viel lieber wäre, wäre nicht parlamentarische Entscheidung über den einen oder anderen Rüstungsexport, sondern klare gesetzliche Regelungen. Denn es ist ja nicht nur so, dass jetzt mal ausnahmsweise ein Waffenexport in ein Krisengebiet oder ein Kriegsgebiet stattfindet. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, beispielsweise, war die Lieferung von sowohl einem atomwaffenfähigen U-Boot als auch von Zündern nach Israel während des Gaza-Krieges. Also es passiert ja andauernd, das kriegt die Öffentlichkeit gar nicht mit. Mhm. Und von daher glaube ich, dass wirkungsvoller als eine parlamentarische Mitbestimmung tatsächlich klare gesetzliche Regelungen sind. Wobei ich natürlich sage, ich möchte, dass Dinge dann auch diskutiert werden. Wobei das ist auch, glaube ich, jetzt gar nicht das Problem. Die Regierung ist ja in die Offensive gegangen. Es wird eine Kabinettsentscheidung geben. Es gibt jetzt Ausschusssitzungen in der Ferienzeit. Also das machen die, da sind sie schon, haben sie die Flucht nach vorne angetreten. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, jetzt auf diese gesetzlichen Regelungen zu drängen.
Das sagt Christine Buchholz von den Linken heute Abend in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Waffen in den Nordirak, militärische Hilfsgüter. Ja oder nein? Wie entscheidet man sich in der aktuellen Situation, wenn man es selbst entscheiden müsste? Also natürlich ist Waffen liefern Mist. Waffen in den Nordirak, so heißt die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz heute Abend, ist ja logisch, denn wenn ich nicht zu Waffen greife, kann dadurch auch keiner sterben. Ist aber auch vielleicht eine naive Haltung und funktioniert vor allen Dingen nur, wenn auch wirklich alle mitmachen. Das ist eben im Nordirak gerade nicht der Fall. Außenminister Steinmeier hat gesagt, man kann sich auch durch Nichthandeln schuldig machen. Durch Handeln auf der anderen Seite aber auch. Dr. Matthias Burchardt arbeitet am Institut für Bildungsphilosophie hier an der Uni in Köln, ist jetzt im Studio. Herr Burchardt, gibt es da einen vernünftigen Ausweg?
Zunächst mal hat man den Eindruck, als würde es sich um ein Dilemma handeln.
Richtig,
ein
ja.
Dilemma ist eine Handlungssituation, wo nur zwei Alternativen zur Verfügung stehen, die gleichermaßen unbefriedigend oder tragisch sind. Wir kennen das Dilemma vor allem auch in der Pädagogik, weil wir immer die moralische Bildung am Dilemma schulen wollen. Es wird eine Situation geschildert und Schüler sollen dann sagen, na, das ist problematisch und sollen dann so abwägen zwischen Pest und Cholera. Und wir kennen es auch aus der Kriegsdienstverweigerer-Szene, weil früher Kriegsdienstverweigerer sich noch einem Gespräch stellen mussten und da wurde ihnen dann die Situation geschildert, du gehst mit deiner Freundin im Park spazieren, hast zufällig ein Maschinengewehr dabei, ein Russe kommt, möchte deine Freundin vergewaltigen und danach töten. Was tust du? Und dann hat man die Wahl, ja, zu sagen, naja, ich lasse meine Freundin vergewaltigen oder ich erschieße den Russen, zumal ich als Pazifist ja immer ein Maschinengewehr bei mir trage. Was daran deutlich wird, an diesem Beispiel, und jetzt komme ich gleich auf die grundsätzliche Frage, ist, dass dieses Dilemma vor allem ein konstruiertes Dilemma ist. Es ist eine Situation, die ist hier theoretisch konstruiert, die so nie stattfinden wird und man unterstellt eigentlich, als gäbe es nur diese zwei Handlungsmöglichkeiten.
Aber die Situation, die wir jetzt gerade erleben,
genau,
ist ja nicht theoretisch,
doch,
oder?
Jetzt komme ich dazu, die Übertragung. Auch hier würde ich sagen, handelt es sich um ein konstruiertes Dilemma, insofern als ich so tue, als gäbe es nur zwei Handlungsoptionen.
Waffen liefern oder nicht.
Ganz genau. Damit amputiert man eigentlich die politische Freiheit auf die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten und nimmt den politischen Akteuren eigentlich die Gestaltungsmöglichkeit, eine dritte, vierte oder fünfte Alternative hinzuzufügen. Zuzuwählen, die sozusagen den Grundsätzen gerecht wird, aber auch eine adäquate Antwort auf die humanitäre Situation liefert. Das heißt, hier wird eigentlich ein Zeitdruck, ein Entscheidungsdruck provoziert, medial, öffentlich, durch natürlich leidvolle Szenen, die überhaupt nicht schön zu diskutieren sind. Ja, aber das Problem ist, dass daran natürlich etwas Grundsätzliches sich verändert in der deutschen Außenpolitik, sodass wir sagen, hier geht es jetzt um eine aktuelle Entscheidung, die aber auch grundsätzliche Konsequenzen hat. Und die Zuspitzung auf ein Dilemma ist eigentlich sozusagen medial oder politisch konstruiert.
Lassen Sie uns kurz noch dabei bleiben. Gibt es denn aus Ihrer Perspektive, ich denke gerade an sowas, also die UNO hat heute angefangen mit Hilfslieferungen. Ab Samstag gibt es eine Luftbrücke. Also es geht ja nicht nur um Waffenlieferungen. Was wäre aus Ihrer Sicht jetzt, wenn Sie sagen, wir denken momentan ein bisschen zu sehr ja oder nein, was wäre denn ein alternativer Weg?
Es gibt ja den schönen Satz, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ich halte diesen Satz für falsch. Ich denke, der Krieg ist der Tod der Politik. Und die Frage ist, hat man eigentlich alle politischen Mittel ausgelotet? Das heißt Gespräche, Dialog, das Wahrnehmen von Interessen, das Berücksichtigen einer Geschichte dieses Konflikts. Das würde ich nämlich vielleicht auch noch zum Dilemmasituation sagen. Man tut so, als wäre die Situation aus dem Nichts entstanden und müsste da jetzt handeln. Diese Situation hat eine Geschichte. Das heißt, wir haben hier ein Machtvakuum. Wir haben hier Spaltprodukte von zerfallenen Staaten, die deshalb zerfallen sind, weil wir militärisch als Westen interveniert haben und dabei eigentlich ethnische, religiöse, kulturelle Grenzen überhaupt nicht ernst genommen haben. Also diese Geschichtslosigkeit des Dilemmas stört mich. Aber auch die Zukunftsperspektive fehlt mir völlig. Das heißt, man tut ja so, als wäre die eine Option jetzt diejenige, die das Gute nach sich zieht und die andere nicht. Aber das ist im Grunde unabsehbar, was daraus folgt. Denn auch diese Terroristengruppe operiert ja mit Waffen, die der Westen irgendwann mal dem Irak zur Verfügung gestellt hat. Und bis vor kurzem waren auch die Kurden noch böse. und plötzlich sind die also diejenigen, die die Hoffnungsträger der westlichen Zivilisation werden in dieser Situation, sodass ich das Gefühl habe, hier werden ganz viele mögliche Differenzierungen gewissermaßen ausgeblendet, die Geschichte des Konflikts, die absehbaren Konsequenzen und auch die politischen Möglichkeiten werden viel zu gering veranschlagt und das ist mir ein bisschen zu einfach.
Ich verstehe da auch draus, auch dass Sie auf die Historie hinweisen, das hat ja ein bisschen auch das Argument zu sagen, man muss einen Konflikt auch verstehen. Ja. Das ist aber vielleicht gar nicht unbedingt notwendig, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich jetzt trotzdem handeln muss. Also möglicherweise kann ich den Konflikt besser verstehen und mich stärker darüber austauschen, komme aber gar nicht zu einer besseren Entscheidung.
Zunächst mal finde ich wichtig, dass Sie den Begriff des Verstehens in die Debatte einbringen, denn das ist eine Kategorie des Politischen. Ich muss den anderen verstehen, seine Interessen, seine Ausgangslagen. Eine Waffe versteht nicht, eine Waffe tötet. Ja, das ist erstmal schon ein ganz großer kategorialer Unterschied. Und aus einer bewaffneten Aktion erwächst auch nicht zwangsläufig eine politische. Wir sehen eigentlich nur immer das Ende von Politik. Wir sehen scheiternde Staaten nach Waffen einsetzen. Und insofern würde ich sagen, ist Verstehen nicht nur der Anfang der Entscheidung, sondern muss auch der Modus des Umgangs mit der Krise selber sein. Ich habe nie gehört, dass Gespräche geführt wurden, die auch abgelehnt wurden. Dass man versucht hat, das Bemühen, das Ernstnehmen der Interessen darzunehmen. Wir haben eine Dämonisierung einer Fraktion, wir haben ein Heiligsprechen der anderen Fraktion. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit solchen Konflikten, sind es oft dieselben Gruppen, die einmal dämonisch und anderen dann wieder plötzlich positiv sind, sodass ich ganz wichtig auch den Gedanken finde, den Sie gerade mit Frau Buchholz diskutiert haben, wir brauchen einfach als Entscheidungsgrundlage erstmal eine Information. Wir müssen wissen, worum es da geht und das scheint mir im Moment überhaupt noch nicht gegeben zu sein und insofern ist diese Entscheidung überhastet und wahrscheinlich tatsächlich nicht nur an dem Einzelfall interessiert, sondern an einer neuen Doktrin der deutschen Außenpolitik.
Heißt, provokant gefragt, würde ich jetzt Sie fragen, Sie würden im Zweifelsfall lieber nochmal sagen, wir treten in den Diskurs ein und damit aber, wenn es blöd läuft, im Zweifelsfall in Kauf nehmen, dass in der Zeit von der IS im Nordirak natürlich auch Menschen getötet werden, leiden müssen, das wäre für Sie momentan jetzt in diesem Moment der bessere Weg.
Ich weiche dieser Frage jetzt mal bewusst aus.
Auf keinen Fall.
Weil wir haben natürlich an vielen Ecken der Welt haben wir Konflikte, die wir ausblenden und noch nicht mal in den Diskurs heben.
Ja, aber das ist ein Argument zu sagen, nur weil wir da nicht hingucken, müssen wir da auch nicht hingucken.
Nee, jetzt ist uns das präsentiert worden und eine Handlungsalternative dargelegt, die uns völlig unakzeptabel ist. Ich denke, wir sollten handeln, aber wir sollten nicht militärisch handeln. Also es gibt ganz viele Handlungsoptionen, die nicht militärischer Natur sind, zu denen sollten wir zugreifen, aber wir sollten uns eben auch um Konflikte kümmern, wo es zum Beispiel keine deutschen Interessen oder keine westlichen Interessen an Rohstoffen gibt. Warum sind Jesiden plötzlich, um die sich wirklich außer ein paar Wissenschaftlern wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte kein Mensch gekümmert hat, plötzlich so die bedrohte religiöse Minderheit, die wir in den Fokus heben, die waren vielleicht vor 10 Jahren genauso bedroht und sind in 20 auch, aber im Moment dienen sie einem Diskurs und werden dann entsprechend instrumentalisiert. Ich bin eher für eine globale Verantwortung und da möchte ich auch nochmal auf eine Schleifung dieses Begriffs Verantwortung hinweisen. Inzwischen sagen ja, also ob Gauck oder andere Politiker, das heißt Verantwortung übernehmen und das ist zu den Waffen greifen. Mhm. Verantwortlichkeit ist eben in einem ganz breiten Spektrum von Handlungs- und Diskursmöglichkeiten gegeben, die nicht militärischer Natur sind. Insofern kann auch das Nicht-Tun verantwortlich sein, wobei wir aus der Tragik nicht herauskommen. Das ist völlig richtig.
Das sagt Dr. Matthias Burchardt, ist heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Wir müssen den Konflikt erstmal verstehen. D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz um 7:55. Es ist immer das Beispiel oder wird zumindest als solches bezeichnet, warum wir eingreifen müssen. 1995 Srebrenica, 8000 Bosnier werden damals von serbischen Einheiten getötet im Balkankrieg und die Vereinten Nationen waren damals gelähmt, hatten kein robustes Mandat und durften dementsprechend nicht eingreifen. Und bis heute können wir uns das vor Augen führen. Das ist leider wörtlich gemeint.
Sie haben ihre Gräueltaten selbst gefilmt. Im Juli 1995 in Srebrenica, Bosnien-Herzegowina. Serbisch-bosnische Soldaten kommandieren Männer und männliche Jugendliche von der Ladefläche eines LKW. Ein Junge, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt, schwarze Haare, blaue Sportjacke, steigt nach unten. Seine Hände sind auf dem Rücken gefesselt. Um seinen Hals baumeln die weißen Kopfhörer seines Walkmans. Die Soldaten befehlen ihm und den anderen Gefangenen, sich nebeneinander auf den Boden zu legen, direkt neben die Straße. Die Soldaten schießen, zunächst nur in die Luft, lachen in die Kamera. Kurze Zeit später zielen sie auf die Gefangenen und töten sie. Das Video ist ein grausames Dokument des Massakers von Srebrenica, bei dem etwa 8000 Menschen ums Leben kommen. In Bosnien-Herzegowina herrscht damals schon seit 3 Jahren Krieg. Ein Bürgerkrieg, in dem sich unter anderem 2 Volksgruppen gegenüberstehen. Die bosnischen Serben und die Bosniaken, die großteils muslimisch sind. Srebrenica ist eine bosniakische Stadt und im Krieg hart umkämpft. 1993 erklären die Vereinten Nationen die Gegend um Srebrenica zur offiziellen UN-Schutzzone. Das heißt, das Gebiet wird entmilitarisiert. UN-Blauhelmsoldaten sollen jetzt in Srebrenica für Sicherheit sorgen. Friedenserhaltend, nicht friedenserzwingend ist die Mission. Die Blauhelme sind nur leicht bewaffnet und dürfen ihre Waffen nur abfeuern, um sich selbst zu verteidigen. Die Bosniakin Safa Kolenovic, die damals in Srebrenica lebt, erinnert sich.
Ich und alle anderen waren glücklich, denn ein paar Tage lang wurde nicht mehr geschossen. Die Leute gingen raus, um Fußball zu spielen. Plötzlich aber schlugen zwei Granaten ein. Drei Menschen waren sofort tot.
Trotz der Schutzzone gehen die Kämpfe weiter. Die serbisch-bosnischen Truppen schließen Srebrenica immer weiter ein und stoppen Lieferungen mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern. Blauhelmsoldaten, die Srebrenica für kurze Zeit verlassen, werden nicht wieder hineingelassen. Die Folge? Essen und Trinken sind knapp und die Zahl der UN-Soldaten sinkt. Im Juli 1995 startet die serbische Armee eine Offensive. Ihr Anführer, General Ratko Mladic.
Los, Richtung Potočari. Potočari Bratunac. Nicht anhalten. Fahr vor mir. Los, Jungs.
Innerhalb weniger Tage erobern die Serben Srebrenica. Die Blauhelmsoldaten aus den Niederlanden, die zu dieser Zeit dort stationiert sind, leisten keinen Widerstand. Kok Bodewein ist 1995 einer von ihnen.
Ich hatte vielleicht 20 Schuss, nicht mehr. Und wir haben die Serben gesehen, Tausende. Srebrenica war umzingelt. Also was hätten wir tun können mit nicht mal 300 niederländischen Soldaten? Und die meisten von uns hatten nicht mal Waffen, weil die Serben sie entwaffnet hatten. Also was sollten wir tun? Kämpfen? Ja, kämpfen. Und dann? Und dann schießen sie uns tot und mit uns all die Flüchtlinge.
Der Befehlshaber der UN-Soldaten fordert zwar mehrmals Luftunterstützung von der NATO, doch die will keine Kampfflugzeuge einsetzen. Ein Grund? Die serbischen Truppen drohen damit, Blauhelmsoldaten und Flüchtlinge zu töten, falls die NATO Flugzeuge schickt. Tausende Bosniaken fliehen in den nahegelegenen Ort Potočari. Die serbischen Truppen folgen ihnen, setzen dort Häuser und Felder in Brand und feuern in die Menschenmenge. Bei öffentlichen Auftritten dagegen präsentieren sich General Ratko Mladic und seine Soldaten ganz anders, als Helfer in der Not. Die Bosniakin Safa Kolenovic war dabei.
Ich war fest davon überzeugt, dass wir sicher waren, dass alle zusammen aus Potočari weggehen würden. Milde lächelnd kam Mladic hierher mit seinen Versprechen. Mladic versicherte uns, er wolle helfen. Er hatte einige Kartons mit Schokolade, Saft und Brot herbringen lassen. Seine Soldaten verteilten die Lebensmittel. Aber das war nur eine Show für die Fernsehkameras.
Ratko Mladic zeigt sich großzügig. Er will einen Teil der Bosniaken aus Srebrenica ausreisen lassen. Doch schnell wird klar, Mladic will nicht zuerst Frauen und Kinder, sondern fast ausschließlich Frauen und Kinder gehen lassen. Männer und männliche Jugendliche, selbst 13-Jährige, werden von ihren Familien getrennt und mit Lastwagen und Bussen weggeschafft. Die Blauhelmsoldaten sind bei all dem ganz in der Nähe. Zum Teil stehen sie direkt daneben, wenn Väter von ihren Frauen und Kindern getrennt werden, wohl mit der Ahnung, was das bedeutet. Trotzdem greifen die Blauhelme nicht ein. Der niederländische Soldat Kok Bodewein fühlt sich im Stich gelassen.
Damals habe ich gedacht, warum hilft uns denn niemand? Warum bekommen wir keine Unterstützung aus der Luft? Oder warum schicken die keine zusätzlichen Truppen nach Srebrenica? Das ist doch das Letzte, dass uns hier niemand hilft.
Die Serben bringen die bosniakischen Männer und Jugendlichen schließlich zu verschiedenen, meist abgelegenen Orten in der Nähe von Srebrenica. In den folgenden Tagen exekutieren sie etwa 8000 Menschen und verscharren sie in Massengräbern. Ein Völkermord. Izudin Alic, der damals 8 Jahre alt war, denkt noch oft an den Tag, an dem er einen Teil seiner Familie verlor.
Meinen Vater und meinen Onkel hat er ermorden lassen. Ich habe Glück gehabt und überlebt. Mein Opa sagt, Gott hat mich gerettet. Aber ich denke mir, und ich kann das jetzt nicht richtig erklären, irgendwie hat mir dieser Ratko Mladic damals auch mein Leben genommen.
Johannes Döbbelt hat an das Massaker von Srebrenica erinnert. Ist es also doch richtig, jetzt Waffen zu liefern? Oder gibt es möglicherweise eine andere Alternative? Militärische Hilfsgüter, DD-Radio Wissen, Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Srebrenica ist immer das Beispiel. Die Vereinten Nationen waren damals gelähmt und daraus wird heute unter anderem das Argument abgeleitet, wir müssen jetzt gerade auch im Nordirak eingreifen. Genau das tut die deutsche Bundesregierung auch und will Waffen liefern. Militärische Hilfsgüter, DD-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Matthias Burchardt arbeitet am Institut für Bildungsphilosophie der Uni hier in Köln. Herr Burchardt, ich bin etwas verwundert bei dieser Argumentation, weil in meiner Logik ist die Argumentation insofern schräg, als dass ich dann denke, dass man aus Srebrenica eigentlich den Schluss ziehen muss, jetzt mit der UN vorzugehen und nicht als deutsche Bundesregierung. Oder bin ich da schief gewickelt?
Ich denke auch, dass man dann internationale Gremien braucht, ein Mandat, eine Diskussion, eine Wertschätzung der Völkergemeinschaft für diesen Konflikt und eine Absicherung der Handlungsoptionen durch ein breiteres Gremium als so eine Ad-hoc-Entscheidung unter Zeitdruck und, sagen wir mal, einer medialen Eskalation von Gewaltbildern. Das wäre sicherlich der bessere Weg gewesen, tatsächlich.
Jan Grebe ist auch bei uns zu Gast, arbeitet am International Center for Conversion in Bonn. Herr Grebe, gibt es eine Einschätzung, warum man vielleicht jetzt nicht mit der UN vorgeht, sondern als Deutschland in dem Moment auch sagt, komm, wir liefern jetzt einfach mal Waffen autark?
Also zunächst mir erstmal kein Fall bekannt, wo die UN ein Mandat erteilt hat, sozusagen ausschließlich Waffen zu liefern.
Ja, man könnte ja Blauhelme schicken.
Ja, man könnte Blauhelme schicken, wobei ich das als wenig sozusagen praktikable Lösung auch halte für diese Form des Konfliktes. Ich glaube, es würde den Konflikt verschärfen, als dass es sozusagen den Konflikt lösen oder zumindest erstmal sozusagen reduzieren würde, die ganze Gewalteskalation dort. Ich glaube einfach, und da sind wir ein bisschen im Dilemma auch, was sozusagen diese Konstrukt der UN angeht, diese langsamen Prozesse, die dort angehen. Auf der einen Seite ist das gut, weil sie eröffnen eben Diskussionsraum und auch eine Abwägung von Argumenten für oder wider. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Situation so akut, dass man eben auch handeln muss und die Bundesregierung scheint eben dann hier diese schnelle Handlungsoption gezogen zu haben. Auch wenn wir jetzt über Rüstungsexporte diskutieren, über Waffenlieferungen, man darf das ja nicht als ausschließliche Option darstellen. Und wir haben ja auch schon immer wieder gehört, dass die Bundesregierung auch humanitäre Hilfe leistet und gleichzeitig muss natürlich auch ein politischer Prozess angestoßen werden. Das heißt, all diese Instrumente müssen flankiert werden von anderen Instrumenten und nur dann kann man auch letztlich zu einer Lösung des Konfliktes kommen.
Ja, woran ich mich ein bisschen störe, ist dieser Gedanke, dass das jetzt eine akute Situation ist, die uns aus dem Nichts überfällt. Also mir ist so angekommen, dass die amerikanischen Geheimdienste ein relativ gutes Bild der weltweiten politischen Lage haben. Mich würde es sehr wundern, wenn die überrascht worden wären von den Entwicklungen. Das heißt, es hätte Interventionsmöglichkeiten gegeben in einem sehr frühen Stadium. Also eine solche Bewegung entsteht ja nicht, weil sich ein paar radikale Irre zusammentun, sondern weil sie eine Deckung finden und ein Einvernehmen finden mit Leuten, die das als Perspektive für ihr Leben einschätzen. Und das hängt vor allem auch damit zusammen, dass man offensichtlich enttäuscht ist von anderen Lebensmodellen, die vom Westen in diese Regionen getragen wurden. Und diese Enttäuschung hätte man früher entdecken können und mit politischen Mitteln den Menschen Lebensalternativen jenseits der Gewalt eröffnen und auch politische Alternativen. Und insofern haben wir erzählt, dieser Konflikt im Grunde von einer gescheiterten Konfliktprävention, für die man viel, viel Zeit gehabt hatte. Und er erzählt aber auch von einer Geiselnahme der öffentlichen Meinung, die jetzt die Zeit so zuspitzt, dass wir jetzt am Exempel einer Entscheidung treffen, die möglicherweise das grundsätzlich in Frage stellt.
Verstehe ich Richtung Vergangenheit gerichtet, also dass man sagt, wir haben da was verpennt. Trotzdem kann man ja argumentieren, das hatte Herr Grebe vorhin auch gesagt, als die Musik lief, zu sagen, wir müssen jetzt trotzdem mit einer Situation hier zurechtkommen, oder nicht?
Ja, natürlich müssen wir mit einer Situation zurechtkommen. Also es ist völlig richtig. Wir müssen in die Vergangenheit blicken, um sozusagen auch in der Zukunft Politik besser zu gestalten und auch aus der Vergangenheit zu lernen. Aber wir sind nun mal mit der Situation konfrontiert, wie sie jetzt ist, wie auch immer die Lage vor Ort ist. Ich glaube, wir haben da einfach auch nur eine begrenzte Möglichkeit der Information. Aber wir müssen auch damit uns auseinandersetzen, dass natürlich die IS-Milizen im konkreten Fall umfangreiche Waffenlager eben der irakischen Armee geplündert haben. Und sie sind einfach im Besitz dieser Vielzahl der Waffen. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Da kann man natürlich darüber streiten, wie die Konfliktprävention der Vergangenheit gelaufen ist. Und sie ist sicherlich nicht ideal gelaufen. Es liegt sicherlich auch in der Struktur des irakischen Staates begründet, warum wir die Situation haben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist eben eine Option auch, Waffen zu liefern. Das heißt aber nicht, dass das eine super Option ist oder dass das die Ideallösung ist. Das heißt aber, es ist ein Instrument, was eben in der Politik auch nutzbar gemacht werden soll. Neben anderen Instrumenten, wie ich sagte, humanitäre Hilfe und gleichzeitig versuchen auch einen politischen Prozess anzustoßen, um zu sehen, wie man dort auch über Verhandlungen die Situation verbessern kann. Und nochmal, um das deutlich zu machen, ich halte Waffenlieferungen in einer solchen Situation für sicherheitspolitisch nachvollziehbar, halte sie aber grundsätzlich eben für problematisch und würde nicht so weit gehen, um zu sagen, dass man jetzt eben aus diesem Exempel eine grundsätzliche Position rauskonstruiert, zu sagen, Rüstungsexporte sollten immer ein Instrument der Sicherheitspolitik sein, um Krisen zu stabilisieren und so weiter.
Vielleicht bin ich da naiv, aber ich könnte ja jetzt auch hergehen und sagen, so, den Gedanken, den Herr Burchardt vorhin geäußert hat, zu sagen, es ist ein politischer Prozess, bedeutet ja immer, man muss mal gucken, was wollen die eigentlich? Warum setzt man sich nicht, ganz naiv, mit denen auch zusammen, sagt, was ist eure politische Forderung? Das ist jetzt ein Kalifatsstaat, da kann man von natürlich westlich sagen, das ist nicht das, was wir ideal finden, aber vielleicht gibt es ein Konstrukt, wo wir euch entgegenkommen können. Ich weiß, denken so Fragen dran wie, wo findet das statt, wo ist das Gebiet, Nationalstaat und so weiter und so fort. Aber wäre das nicht, also ist das noch eine Option oder ist das einfach nur naiv?
Wenn ich vielleicht was dazu sagen kann, auch nochmal die Geschichte zu rekonstruieren. Mir war das auch nicht so ganz klar, dass diese Grenzen, die da gezogen werden, ja sehr geometrisch sind. Das sieht man im Atlas. Die bilden also in keiner Weise kulturelle Identitäten oder ethnische oder religiöse Identitäten ab, sondern sind einfach von westlichen Akteuren gezogen worden, schon vorbei an den bestehenden Realitäten, sodass der Konflikt mehr oder weniger vorprogrammiert war. Und wenn man jetzt... Ich kenne diese Menschen nicht, ich weiß nicht, ob man mit denen diskutieren kann, aber es wird sicherlich nicht eine völlig apolitische Bewegung sein, das ist ja, gibt ja ein politisches Ziel. Wenn man da nicht, wenn man möglicherweise mit denen Gespräche führt, die könnten scheitern, aber ich würde mir zumindest gerne mal deren Seite anhören wollen.
Ich glaube, zumindest kann sozusagen die Staatengemeinschaft oder auch vor allem die westliche Staatengemeinschaft dort unterstützend wirken. Aber letztlich muss man natürlich auch mit dem irakischen Volk reden, beziehungsweise die kurdische Regierung. Die müssten die Verantwortung übernehmen oder die Ownership haben über diesen Prozess. Man kann nicht über die kurdische Regierung hinweg entscheiden, ob denn jetzt die IS-Miliz dort einen Staat gründen darf oder nicht. Also ich glaube, das ist ganz zentral, dass hier eben der ganz politisch zentrale Akteur ist die kurdische Regierung im Norden, beziehungsweise die gesamtirakische Regierung. Und da kann sozusagen der Westen oder auch Deutschland, wenn dann nur politisch unterstützend, mit einwirken.
Momentan ist es zumindest so, dass die deutsche Regierung entschieden hat, Waffen in den Nordirak zu liefern. Militärische Hilfsgüter darf aber auf Dauer nicht die einzige Option sein. Die Bundesregierung hat sich grundsätzlich dazu entschlossen, Waffen in den Nordirak zu liefern und hat sich ihre Entscheidung, das glaube ich, auch nicht leicht gemacht. Denn es gibt auch gute Gründe, das haben wir heute Abend schon gehört, auch gegen militärische Hilfe, sowohl dafür als auch dagegen. Ich bin froh, dass ich die schwere Entscheidung nicht treffen musste. Christina Kiauka, die Radio Wissen Reporterin, hättest du klar gewusst, wie du dich entschieden hättest?
Nee, ehrlich gesagt, ich wäre zu feige dazu, die Verantwortung für möglich viel spätere Folgen zu übernehmen. Also ich bin da auch echt froh, dass ich nicht sagen muss, Waffen ja oder nein.
Du hast heute mit zwei jungen Leuten gesprochen, die aus der Region stammen, aber heute hier in Deutschland leben. Was sagen die denn?
Also ganz klar, Waffen her schreien sie jetzt auch nicht einfach so raus. Erst einmal habe ich mit Mohammad gesprochen. Er ist 36 Jahre alt, ist Kurde, kommt gebürtig aus Syrien, also aus dem Grenzgebiet und lebt heute im Ruhrgebiet. Er verfolgt die Nachrichtenlage zum Nordirak gerade rund um die Uhr. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie war das denn heute Mittag für dich, als der Bundesaußenminister und die Bundesverteidigungsministerin vor die Presse getreten sind und das grundsätzliche Okay für die Waffenlieferung verkündet haben.
Dachte ich endlich, dass Deutschland reagiert, weg von den Diskussionen. Es sterben gerade Menschen auf dem Sinjar-Gebirge. Die Peschmerga können auch nicht lange ihre Stellungen halten. Die Munition geht aus. Es muss gehandelt werden. Also die Kurden müssen unterstützt werden. Und das war eine richtige Entscheidung von der Bundesregierung.
Er begrüßt offenbar die Waffenlieferungen. Kannst du sagen, was Mohammed für ein Typ ist?
Er ist auf jeden Fall politisch interessiert. Also eigentlich auch politisch aktiv. Er schreibt zum Beispiel gerade seine Masterarbeit über den Einfluss von Social Media auf die syrische Bevölkerung. Aber auch wenn es um die Interessen der Kurden geht. Er gehört zum kurdischen Studentenbund in Deutschland, organisiert so politische Bildungsreisen für Studenten in kurdische Gebiete. Auch jetzt noch, also am 29. August, so in einer guten Woche, fährt er wieder mit einer kleinen Gruppe hin und trifft kurdische Politiker da vor Ort. Also das muss man bei seiner Stimme auch bedenken.
Was sagt er denn, wenn er hier in Deutschland die Debatte hört, die wir führen und die Bedenken, die wir äußern?
Die findet er gut. Also auch, dass Deutschland sich die Entscheidung nicht so leicht gemacht hat oder die deutsche Regierung. Aber als ich ihn gefragt habe, ob er denn keine Angst hat, dass die Waffen vor Ort vielleicht in 10 Jahren noch größeres Leid anrichten, da meint er ganz klar, dass die Kurden in der Vergangenheit bewiesen hätten, dass sie verlässliche Partner sind und für Stabilität in der Region sorgen. Das sagt Mohammed.
Das ist seine Sichtweise der Dinge. Du hast eine weitere Stimme. Wer ist das?
Das ist Evan. Lebt ebenfalls im Ruhrgebiet in Essen. Er ist Christ, stammt aus dem Irak, 28 Jahre alt und lebt seit 2001 in Deutschland. Und er sagt zu den Waffenlieferungen:
Allein Waffen macht die Sache nicht besser, weil ich bin der Meinung, dass Waffen sowieso vor Ort sind. Viel wichtiger ist es diese politische Unterstützung. Und da denke ich, Deutschland hat größeren Einfluss, als nur jetzt Waffen zu liefern. Das ist eine Sache. Die andere Sache, da mache ich mir auch die ganze Zeit Gedanken, wie ist das jetzt moralisch zu verantworten, weil diese Waffen werden dann gegen Terroristen oder wie auch immer erstmal umgesetzt. Aber wie ist das dann später, wenn es die Sache dann vorbei ist, ob man jetzt die Waffen wieder zurückkriegt oder ob die jetzt vor Ort bleiben? Und es kann auch immer sein, dass man diese Waffen auch für andere Dinge benutzt.
Das heißt, für ihn ist es klar, er ist gegen die Waffenlieferung.
Na, er windet sich ein bisschen. Ich habe ihn dann nochmal gefragt und daraufhin meinte er, er ist mehr dagegen als dafür.
Wie viele Kontakten haben Evan und Mohammed eigentlich so in die Gebiete vor Ort noch?
Mohammed steht im Dauerkontakt. Er hat Familie vor Ort, Freunde, hat auch heute Morgen, hat er mir erzählt, erst 3 Telefonate ins Kurdengebiet geführt. Bei Evan ist es so, dass seine Familie nicht aus dem Nordirak kommt, sondern aus Bagdad stammt. Aber er hat viele Freunde in Deutschland, die ihre Familie im Nordirak haben und bekommt von denen täglich die Sorgen mit. Und was ihm besonders Angst macht, aus dem, was er so von ihnen hört, ist, dass sich die IS-Ideologie, also wofür diese extrem radikalen Islamisten vom Islamischen Staat stehen, dass das auch auf die in Anführungszeichen normalen Leute im Nordirak, die nicht zu den verfolgten Minderheiten gehören, dass das auf die übergreift. Dafür gäbe es nämlich schon erste Anzeichen, sagt er.
Die IS-Ideologie ist sehr verbreitet und zum Beispiel in Mosul, viele Plünderungen waren auch von Nachbarn, also da sind Leute, da hat man mit denen jahrelang gewohnt, aber dann waren die auf einmal weg oder beziehungsweise die wurden vertrieben und dann kamen diese Nachbarn die, und dann haben die das alles geplündert und das kam auch von dieser Ideologie von ISIS, also man hat das alles erlaubt und das ist das Problem, also dann ist dieses Vertrauen nicht mehr da, also selbst meinen Nachbarn nicht mehr.
Christina Kiauka hat Stimmen gesammelt von Menschen, die noch Kontakte in die Region haben und hier in Deutschland leben. Dir und Ihnen dafür vielen Dank. DD Radio Wissen, Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Waffen in den Nordirak, militärische Hilfsgüter. In einer Woche, das hat die Bundesregierung heute auch bekannt gegeben, will sie entscheiden, was genau sie denn in den Nordirak liefert. Sicher scheint, die Regierung greift nun in einen laufenden Konflikt ein. Matthias Burchardt ist vom Institut der Bildungsphilosophie hier an der Uni in Köln. Herr Burchardt, verändert sich durch diese Aktion der Bundesregierung die große Linie der deutschen Politik?
Es steht zu befürchten, nicht durch diese Aktion allein, sondern im Kontext vieler anderer rhetorischen Verwendungen und Neuaneignung des Kriegsbegriffs etwa als Verantwortung übernehmen oder auch wenn die Bundeswehr als ein Job, als Arbeitgeber dargestellt wird. Auch das sind viele, viele kleine Bausteine. Ich hoffe, dass wir diesen Tag im Nachhinein nicht sehr bedauern werden. Dieser Tag erzählt ganz tragisch vom Scheitern von Konfliktprävention, erzählt tragisch von der Unmöglichkeit, wahre Informationen über eine Krisenlage zu bekommen, erzählt vom Schwund des Politischen und der Dominanz der Waffen und erzählt auch vom Schwund einer demokratischen Kontrolle über politische Entscheidungen. Und insofern ist es für mich kein guter Tag.
Das ist echt Frust bei Ihnen, ne?
Tatsächlich. Ich bin groß geworden mit dem Satz von Deutschland darf nie wieder Krieg ausgehen und das war sicher lange das Ethos, was politisch hochgehalten wurde und heute klingt es fast so, als dürfe Deutschland niemals der Krieg ausgehen, damit wir immer noch was haben, mit dem wir umgehen können, in einer Weise, die ich für sehr erschreckend halte, gerade nach den Erfahrungen. Wir erzählen jetzt die Geschichte des Ersten Weltkrieges und sind in einer öffentlichen Hysterie, die ich einfach nur beängstigend finde.
Frank-Walter Steinmeier, Außenminister, hat heute unter anderem auch gesagt, naja, Großbritannien geht mit Truppen rein, Frankreich ab und zu zumindest, Frankreich tut das auch. Warum sollen die Deutschen als große Macht in der EU das nicht auch tun? Jan Grebe vom International Center for Conversion in Bonn, ist das eine Argumentation, der Sie eher folgen an so einem Tag oder wie sieht es da bei Ihnen aus?
Ich kann der Argumentation schon folgen. Ich glaube, Deutschland ist gut beraten, eben nicht mit Truppen da reinzugehen. Ich sehe es aber etwas anders. Ich sehe einen sozusagen negativen Aspekt und das ist ganz klar, dass wir in einer Situation sind, wo wir Waffen liefern, trotz der Gefahren, die damit verbunden sind, weil wir nicht wissen, in wessen Händen die Waffen am Ende gelangen. Diese Gefahr müssen wir uns immer wieder bewusst machen, auch wenn es jetzt zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ein positiver Aspekt, der diese ganze Debatte mitbringt, ist, dass wir endlich öffentlich über sicherheitspolitische Aspekte von Rüstungsexporten diskutieren. Und da gilt sozusagen meine Hoffnung hin, sozusagen, dass wir diesen öffentlichen Debattenaspekt auch mitnehmen in zukünftige Rüstungsexportentscheidungen, wenn es um kritische Exporte geht, dass das nicht weiter im Geheimen im Bundessicherheitsrat geschieht, sondern dass das eben in der Öffentlichkeit im Parlament diskutiert wird mit all den Facetten, die damit zusammenhängen.
Heißt aber so ein bisschen für den Konflikt, der jetzt gerade im Nordirak läuft, da ist das Kind einmal, jetzt mal umgangssprachlich gesagt, in den Brunnen gefallen.
Ja, ich glaube, da hat die Bundesregierung sich festgelegt, da wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr von zurückgehen. Jetzt gilt es irgendwie sicherzustellen, dass man zumindest versucht, die Waffen im gewissen Maß zu kontrollieren. Die Kurden sind sicherlich auch ein verlässlicher Partner. Aber das ist etwas, was jetzt, damit sind wir jetzt konfrontiert. Und ich glaube, wir können aus dieser Debatte nur für die Zukunft lernen.
Matthias Burchardt, Jan Grebe, Ihnen vielen Dank. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, Waffen in den Nordirak, militärische Hilfsgüter. Das könnt ihr auch bei uns auf der Homepage nachhören, dradiowissen.de. Und die ganze Sendung, das Beste in 2 Minuten 30, gibt es hier nochmal. Ich bin Sven Preger, morgen wieder da. Seit heute gilt, Deutschlands Freiheit wird auch im Irak verteidigt.
Die Folgen, da sind wir gemeinsam sicher, wären verheerend.
Wenn wir uns nicht einmischen, dann breitet sich nämlich die Terrormiliz Islamischer Staat weiter aus. Das denkt zumindest der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Jetzt ist die Entscheidung also gefallen. Die deutsche Bundesregierung will tatsächlich Waffen in den Nordirak liefern. Das ist, das muss man so sagen, eine neue Qualität. Deutschland, also wir, mischen uns in einen laufenden Konflikt ein. Direkt.
Wir sind aber auch im Grundsatz bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten Waffen und Munition den Kämpfern im Nordirak zur Verfügung zu stellen, die sich ISIS entgegenstellen.
Alle diese Güter dienen dem Ziel, die kurdischen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, sich den Angriffen der ISIS zur Wehr zu setzen.
Ich würde gerne von Ihnen beiden mal wissen, mit Herrn Grebe, vielleicht fange ich mit Ihnen an. Ist das jetzt eine gute oder ist das eine schlechte Entscheidung der deutschen Bundesregierung? Oder ist die Frage Mist?
Ja, die Frage ist schon problematisch. Es ist zumindest eine nachvollziehbare Entscheidung.
Wie ist das mit Ihnen, Herr Burchardt? Würden Sie das ähnlich einschätzen?
Ich komme zu einer etwas anderen Einschätzung. Ich bin tatsächlich erschüttert darüber.
Das tut übrigens Frank-Walter Steinmeier in den ganzen Krisenregionen der Welt wirklich vorbildlich, sich darum zu kümmern, dass man dazu kommt, dass Konflikte entschärft werden. Aber zu sagen, jetzt sollen die Deutschen eben auch Waffen liefern und sollen da weniger restriktiv sein, das heißt ja auf gut Deutsch, wir liefern jetzt Waffen in Spannungsgebiete und in Diktaturen, das ist ja das, um was es geht, das ist, glaube ich, falsch.
Panzerabwehrraketen ist sicherlich die Waffe, die am ehesten gebraucht wird. Wenn die Medienberichte zutreffen, hat die IS-Miliz ja überwiegend auch gepanzerte Fahrzeuge erobert aus den irakischen Beständen. Das heißt, um diese zu bekämpfen, bräuchte man Panzerabwehrraketen oder panzerbrechende Raketen. Da wäre sowas wie die Milan einsatzfähig.
Das Problem ist, dass daran natürlich etwas Grundsätzliches sich verändert in der deutschen Außenpolitik, sodass wir sagen, hier geht es jetzt um eine aktuelle Entscheidung, die aber auch grundsätzliche Konsequenzen hat. Und die Zuspitzung auf ein Dilemma ist eigentlich sozusagen medial oder politisch konstruiert.
D-Radio Wissen.